Liebe Geschwister, ich freue mich, euch zu sehen und mit euch diesen Gottesdienst heute am ersten Advent zu feiern. Ich weiß nicht, wie es euch so geht im Ablauf des Jahres. Ich bin speziell am Ende des Jahres immer irgendwie überrascht. Also so nach dem Motto, tatsächlich, es ist schon wieder Dezember. Und Weihnachten ist schon so in ganz naher Sichtweite und auch das Ende des Jahres ist damit schon wieder nahe gerückt. Und in unseren Freikirchen denken wir ja wenig, dass wir auch ganz anders denken können. Zum Beispiel, dass heute nach dem sogenannten Kirchenjahr, das sogenannte Kirchenjahr heute beginnt. Also, dass wir gar nicht im Kalenderjahr denken müssen, sondern dass vom Kirchenjahr her heute das neue Jahr beginnt mit dem Schauen auf das Kommen Jesu. Aber ich möchte heute mal einen dritten Ansatz versuchen und ich behaupte mal, Advent dieses Jahr, das ist erstmal mittendrin im Leben und es ist mittendrin in Gottes Geschichte. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, dass ich das Teil hier nicht runterschmeiße. Ich weiß nicht, worin ihr euch gerade mittendrin fühlt. Mittendrin, finde ich, kann sich ja ganz unterschiedlich anfühlen. Ja? Also mittendrin in der Krankheit fühlt sich nicht gut an. Mittendrin in der großen Krise fühlt sich auch nicht gut an. Mittendrin kann sich auch anfühlen, so wie zwischen zwei Stühlen zu sitzen, mittendrin zwischen widersprechenden Dingen, die an einen herangetragen. Oder auch mittendrin wie zwischen zwei Wegen und man weiß nicht, soll ich jetzt den linken oder soll ich den rechten Weg gehen. Aber dann umgekehrt, mittendrin, das kann auch sein, wie ich fühle mich genau richtig. Ja, ich bin genau am richtigen Platz, ich bin in der perfekten Gemeinde, ich könnte mir gar keine bessere wünschen. Ich bin in einer Beziehung, die mich durch und durch glücklich macht und ich habe auch noch eine Arbeit, da sage ich, ich bin am richtigen Platz. Also mittendrin kann sich ganz unterschiedlich anfühlen, aber Tatsache ist, wir sind immer mittendrin in Gottes Geschichte. Und zwar, weil Gott alle unsere Mittendrins sozusagen in seiner Hand hat und weil er die wie auf einer Perlenschnur aufreiht und ihnen auch den Sinn und die Perspektive von einem Anfang und von einem Ende gibt. Gott hat alles in der Hand, unser Mittendrin, ob es sich gut anfühlt oder ganz mies, weil er alles in der Hand hat vom Anfang dieser Schöpfung bis zum Ende aller Zeit. Und drum als erstes ein Blick auf den Anfang. Der Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Auf Hebräisch das von uns übernommene Wort Tohu Wabohu. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir unseren Blick immer hinausrichten über unser momentanes Mittendrin. Weil allzu leicht bleiben wir stecken in diesen Mittendrins, die so unser Leben dann immer eine Zeit bestimmen und die können uns niederdrücken oder auch sogar auch mal in der falschen Weise sozusagen positiv euphorisieren. Drum ist es immer wieder wichtig, dass wir schauen, wie ist es denn mit Gott und bei Gott. Also wer zum Beispiel sagen würde, mein Leben ist ein einziges Chaos, Hebräisch ein Tohu Wabohu, zu dem könnte ich sagen, da bist du ganz richtig. Denn die Schöpfung beginnt mit etwas, was hier als Tohu Wabohu beschrieben wird. Und es kann auf alle möglichen Arten und Weisen übersetzt werden. Manche übersetzen es mit wüst und leer, andere mit wüstes Chaos, andere mit leer und öde und andere, das habe ich noch nie gehört gehabt, mit Irrsal und Wirrsal. Also alle, die sagen, mein Leben fühlt sich so an, Irrsal und Wirrsal oder öde und leer oder Tohu Wabohu, großes Chaos, denen kann ich nur sagen, Gott stand vor der gleichen Herausforderung wie ihr. Er beginnt nicht mit der schönen Ordnung und alles ist gut und alles ist perfekt oder sonst was, sondern auch er hatte das Tohu Wabohu, das Chaos, und musste dieses Chaos gestalten und ordnen. Und wenn ihr diesen Text anschaut, dann seht ihr, was Gott aus und durch sein Wort machen kann. Er kann aus dem Tohu Wabohu, er kann Gutes draus machen, Licht als erstes genannt oder sogar sehr Gutes. Also wer sich fühlt wie Tohu Wabohu, nicht den Mut verlieren, Gott ist mit euch und der kann aus jedem Tohu Wabohu sehr Gutes machen. Dann einen ganz weiten Blick ans Ende. Das Ende. Offenbarung 21, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er wird ihr Gott sein. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod, Leid, Geschrei und Schmerz werden nicht mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Unser Mittendrin, das kann sehr bedrängend sein oder sich wunderschön anfühlen, aber es ist immer so, dass ein Mittendrin das Nächste ablöst oder wie schon gesagt hat, dass das wie eine Perlenkette ist, auf der Gott unsere Mittendrins auffädelt und einen Weg draus macht, der auch ein Ziel hat. Und wir dürfen unsere Mittendrins genießen, wenn wir uns so richtig am richtigen Platz fühlen. Oder umgekehrt, wenn wir die Tohu Wabohu erleben, dann dürfen wir wissen, Gott hat das Ganze im Griff. Und beides, sowohl Dinge zu genießen, Lebenssituationen, als auch sie zu überstehen, das können wir, weil wir die Hoffnung haben, die Gewissheit, Gott hat das Ganze von meinem Leben, ja? Alle diese Mittendrins in seiner Hand. Und das hat er nicht nur, was mein individuelles Leben angeht, sondern das hat er für diese ganze Welt. Und alles, was wir momentan auch mit diesen verrückten Kriegen, mit den ganzen Entwicklungen in der Welt oft gar nicht fassen können, verstehen können, was soll das werden, wo soll das hinführen, das hat Gott in seinen Händen und er führt es zu einem Ende, wo wir sagen, das ist fast unvorstellbar, aber auf der anderen Seite, das ist das große Versprechen. Das ist die große Verheißung, dass Gott weit übersteigend mehr kann als wir und aus vielen, was wir als Chaos erleben, ein Ende des Friedens machen kann. Und das Ende geht noch weiter, nämlich der auf dem Thron sprach, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Es ist geschehen, ich bin das A und O, Anfang und Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Lebenswassers umsonst. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde sein Gott und er wird mein Sohn sein. Ich glaube, dass dieser Text was ganz Grundlegendes über Gott ausdrückt, etwas, was zutiefst seinem Wesen und seinem Willen entspricht. Gottes Wille ist es, Dinge neu, vollkommen zu machen. Gottes Wille ist es, Menschen, die durstig sind nach Leben, Lebenswasser zu geben, und zwar umsonst. Gottes Willen ist es, dass wir Kindschaft bei ihm erleben und dass er unser Vater ist. Und bei all diesen tollen Zusagen überlesen wir oft das kleine Sätzchen, was da auch drin steht, nämlich, wer überwindet, wird dies erben. Ich weiß nicht, warum wir die Überwindung so selten zu einem Thema machen, denn das kennen wir doch alle. Also gibt die Leute, die müssen sich jeden Morgen überwinden, aufzustehen. Ja? Oder manche müssen sich überwinden, ihren Haushalt aufzuräumen. Oder endlich die Steuererklärung oder den Kindergeldantrag oder irgend solche Dinge zu machen. Oder die, die sagen, ja, ich bin jetzt in dem Alter, da muss ich mehr für mein Body tun. Ja? Die kennen das auch und sagen, so, jetzt überwinde ich mich und setze mich nochmal auf mein Fahrrad in der Wohnung und radel da nochmal 10 Minuten, eine Viertelstunde oder sogar eine halbe Stunde. Also Überwindung ist doch etwas, was uns vertraut ist. Die Süßigkeiten schön in der Box und der Verpackung drin zu lassen, die Fernbedienung wegzulegen und nicht die Flut der tollen Angebote alle auszukosten. Und Gott sagt uns, wer das alles will, alle diese verheißenen Dinge, der braucht eben auch Überwindung. Und oft hängen wir das sehr, sehr hoch, die Überwindung. Aber ich glaube, es gibt erste und einfache Schritte, wie die Überwindung anfängt. Und die können wir aus einem anderen Teil von Gottes Geschichte mit uns und dieser Menschheit lernen, dem Sündenfall. Der Sündenfall, ein paar Zitate. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und dann der eigentliche Sündenfall mit der Kernversuchung, sollte Gott gesagt haben und dem Versprechen, nein, nein, ihr werdet sein wie Gott. Und dann die Folge draus, Gott, der durch seinen Garten geht und rufen muss, Adam, wo bist du? Und Adam antwortet, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. So, die Frage ist, können wir tatsächlich aus dem Sündenfall von Adam und Eva etwas über Überwindung lernen? Ich glaube ja, denn die erste Anleitung zur Überwindung, die steckt für mich in dieser Frage, sollte Gott gesagt haben. Und wir sagen ja oft als Christen sozusagen, na klar, also wir stellen das ja überhaupt nicht in Frage. Also für uns ist das ganz klar, was Gott sagt und was daraus folgt. Die Leute, die das in Frage stellen, das sind, was wir auch immer, die Sünder, die Welt, die nicht mit Jesus, die nicht mit Gott unterwegs sind. Aber ich habe überlegt, ist es nicht so, dass wir Christen oft viel, ich weiß nicht, selbstverständlicher, unverfrorener oder unaufmerksamer als die Heiden in Frage stellen, was Gott sagt. Und ganz selbstverständlich so tun, als würde zu manchen Themen es überhaupt keine Äußerung Gottes geben. Ich mache euch mal ein Beispiel. 1. Korinther 14, 26. Was soll also geschehen, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, trägt jeder etwas bei. Einer einen Psalm, ein anderer eine Lehre, der dritte eine Offenbarung, einer redet in Zungen und ein anderer übersetzt es. Alles aber muss dem Aufbau der Gemeinde dienen. Das ist doch eine ganz klare Beschreibung, wie Gottesdienst sein kann. Im Zusammenhang der Leib mit seinen unterschiedlichen Begabungen. Und wenn dieser Leib zusammenkommt, dann trägt jeder etwas bei. Und Paulus nennt exemplarisch ein paar Beispiele. So, schaut euch ganz banal eure Gottesdienste, unsere Gottesdienste an. Das ist nicht das, was wir tun. Wir haben ein paar sozusagen, die dazu berufen werden, die tragen bei. Also unsere Techniker, unsere Musiker, Moderator, Prediger, Leute, die unten Arbeit mit den Kindern machen, die hier eine tolle Deko machen. Aber das ist doch nicht, was hier beschrieben wird, oder? Der eine hat einen Psalm, den er mitbringt, ein Lied, eine Lehre. Einer kann Dinge auslegen. Das ist einfach ein Beispiel, wie wir als Christen oft selbstverständlich über Gottes Wort hinweggehen. Wir machen es nicht wie die Schlange, sollte Gott gesagt haben, sondern ich weiß nicht, wir ignorieren Dinge oft schlichtweg, weil es nicht unserer Tradition entspricht, unseren Gewohnheiten, unserer Prägung, unseren Vorlieben oder auch unseren Bequemlichkeiten. Und darum denke ich, der erste Schritt zur Überwindung ist immer, dass wir neu fragen, Vater, was sagst du zu Themen, die uns beschäftigen? Also wenn wir zum Beispiel als Gemeinde überlegen, ja, wir gehen auf einen Gottesdienst wieder zurück, wenn wir das so beschließen und gut finden, dann ist eigentlich eine der ersten zentralen Fragen, Vater, was sagst du denn dazu? Und zum Beispiel im 1. Korintherbrief sagt er was dazu, dass Gottesdienste von der Vielfalt und von vielen, die beitragen, leben. Und das, glaube ich, ist in vielen so. Die Hinwendung zu Gott und zu sagen, Vater, was sagst du zu etwas, was mich beschäftigt, was ein Thema, was ein Problem ist. Das ist der erste Schritt zur Überwindung. Und ich finde, in diesem Sündenfall steckt auch noch was Zweites drin. Adam muss sich verstecken. Gott fragt ihm, Adam, wo bist du? Und Adam antwortet, ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Ich glaube, dass wir uns ganz oft, ohne es zu merken, vor Gott verstecken. Und wir können sogar in Gottesdienste gehen. Wir können einen Hauskreis besuchen, wir können eine Bibelstunde besuchen. Und trotzdem können wir uns an Punkten unseres Lebens vor Gott verstecken. Ja? Und sagen, nein, da schäme ich mich zu sehr dafür. Und so tun, als ob Gott nicht wüsste, wo ein Wunderbereich von unserem Leben ist. Oder eine Verletzung oder was Traumatisches oder ein Stolz oder ein Groll und ein Hass auf jemand. Oder was auch immer, eine Sucht, eine Abhängigkeit. Der Versuch, Dinge zu verstecken und nicht zu Gott zu kommen, so bin ich, hier bin ich. Und manchmal auch geschützt zum Partner oder einem Bruder, einer Schwester, einem Seelsorger zu kommen und zu sagen, so bin ich, das ist meine Nacktheit, bei der ich Hilfe brauche. Das ist ein zweiter Schritt, denke ich, der uns immer zur Überwindung führt. Und damit zum Erbe all der tollen, verheißenen Sachen. So, wenn man jetzt mal gucken will, wie ist es so mit Gott und den Menschen, dann kommt nach dem Sündenfall eine lange Geschichte, die wir oft gerne auslassen, wenn wir so Heilsgeschichte zeichnen, auch in so einer Predigt. Das ist die Geschichte von Gott und seinem Volk. Und aktuell erleben wir, wie umkämpft die Zukunft dieses Volkes ist in dem Krieg in Israel. Und wenn wir auf die Geschichte Gottes mit seinem Volk schauen, dann können wir wahnsinnig viel über geistliches Leben lernen. Das ist die Fundgrube, wie Menschen mit Gott und Gott mit Menschen umgeht und was sie dabei alles erleben. Und das bewegt sich in einem großen Spannungsfeld. Ja, das beginnt sozusagen mit der Beschreibung Gottes, wer er ist. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Oder es gibt Übersetzer, die sagen, das kann man auch sehr gut übersetzen, du brauchst keine anderen Götter neben mir. Und Gott, ich sag's jetzt mal, der testet seine Gebote mit einem ganzen Volk. Ja? Und wir können lesen, wie dieses Volk mit diesen Geboten umgeht und wie es einerseits Leben schützt, diese Gebote, und Leben entfaltet. Und gleichzeitig sehen wir, wie dieses Volk diese Gebote auch nicht einhalten will oder in Phasen nicht einhalten will. Ja? Das berufene Volk ist eben auch das, das das goldene Kalb baut. Und berufene Könige brechen die Ehe oder betreiben schlichte Machtpolitik. Und Propheten wollen nicht hören und wollen sich nicht senden lassen. Und deswegen geht Gott zu einer sozusagen nächsten Stufe seines Plans über, nämlich Menschen brauchen mehr als Gebote, um Gott zu lieben. Sie brauchen eine innere Verwandlung, wie es in Hesekiel hier gesagt wird, ein neues Herz und einen neuen Geist, den nur Gott geben kann. Und dann in dieser Geschichte des Volkes deutet sich immer an, das wird nur durch den, der kommt, möglich werden. Ja, und der wird mit vielen Begriffen beschrieben in den prophetischen Worten. Ja, der Spross, das Kind, das kommen wird, der Sohn, der kommen wird. Oder hier der Wunderrat, der Gottesheld, der Ewigvater, der Friedefürst, wie es dann auch in Weihnachtslieder eingeflossen ist. Aber eben auch Jesus Christus, der Gesalbte, der Messias, der möglich macht, dass Menschen Gebote Gottes leben, weil Gott in ihnen etwas verändert. Und schon sind wir in der Geschichte Gottes beim wirklichen Mittelpunkt, mittendrin in der Geschichte Gottes, und das mittendrin von Gottes Geschichte, das ist Jesus Christus. Und zu Jesus, was sagt er über sich und seinen Auftrag? Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, und Zerschlagene in Freiheit zu entlassen. Oder ganz klassisch, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir sind mit unseren mittendrin, den guten und den schwierigen, gestartet, und jetzt sind wir sozusagen bei Gottes entscheidenden Mittelpunkt, seinem entscheidenden Mitte der Drin. Die Mitte der Zeit, wie wir manchmal sagen, oder die Zeitenwende, nach der wir tatsächlich ja auch unsere Zeit nach Christus zählen. Und was ist Gottes Zeitenwende? Jesus selber sagt, das ist gute Botschaft für die Armen, Freiheit für die Zerschlagenen und Gefangenen, vollkommen neue Orientierung, neue Weltsicht für die Blinden, Gottes Liebe und Hingabe, ewiges Leben als Lebensqualität und Lebensdimension, und das Ganze statt herumzuirren, statt verloren zu sein. Und das alles auf einer einzigen Grundlage: Glaube an Jesus Christus. Und das mag bei jedem von uns jetzt eine andere Lebensgeschichte, eine etwas andere Gestalt haben. Inmitten unserer Mittendrins, die auch so unterschiedlich sind, von super toll, fantastisch bis belastend und schwierig. Aber es läuft immer aufs Gleiche hinaus. Nämlich, dass ich sage, Jesus, ich glaube an dich. Und Jesus, du bist mit mir in all diesen Mittendrins. Den Fantastischen, ja, den Gescheiterten, den Sündigen. Und mit deinem Wort und mit deinem Geist passiert immer mehr, als denkbar, als vorstellbar ist, an Freiheit, an Veränderung des eigenen Herzens. Und es steckt noch ein zweites drin, dass unser Glaube einerseits individuell ist und persönlich ein Glaube sein muss, aber dass er andererseits immer ein Glaube ist, der mit anderen, die glauben, verbunden ist, und zwar meines Erachtens unauflösbar verbunden ist. Und drum ein weiterer Schritt in Gottes Geschichte, Jesu Nachfolger. Und das sind wir. Und die, die vor uns waren, und die, die nach uns kommen werden. Und dazu drei kurze Worte. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das Zweite, auch wohl bekannt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ein Drittes von Paulus. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich persönlich glaube und erfahre, dass individueller Glaube erst sowas wie umfassend, wie ergänzt, wie ganz, wie heil wird, wenn er zusammen mit anderen Gestalt gewinnt. Ja? Wenn mein Feiern zu einem Feiern mit anderen zusammen wird. Wenn mein Leben eins wird, wo ich mit anderen zusammen ringe und glaube und handle und tue. Meine Mittendrins, die werden gestaltet und inspiriert und verändert durch das, was die anderen hineinbringen. Ja, wenn ich mich im Zentrum Gottes erlebe, dann werde ich andere inspirieren und ihnen Mut machen. Ja, wenn ich klug bin und nicht stolz, dass sie sich genauso auf den Weg machen und das erleben können. Wenn ich ein Mittendrin habe, was mich runterzieht, können andere dort hineinsprechen und hineintreten und können ermutigen und dieses, ich sag mal, schräge Mittendrin des Tohuwabohu ergänzen. Also unser Glaube, meiner, gewinnt immer Gestalt im Miteinander mit den anderen. Und es ist immer einfach zu sagen, jawohl, das ist richtig so. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Würden wir doch alle dazu nicken und sagen, ja, natürlich. Oder auch zum Zweiten, an eurer Liebe werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, werden auch alle, hoffe ich, sagen, ja, richtig, so soll das sein. Und auch beim Dritten, anderen zu sagen, komm in die Versöhnung mit Gott, wird auch keiner sagen, nee, ganz falsch, machen wir nicht. Also über die Inhalte werden wir uns doch relativ leicht einig, die zentralen. Aber was heißt das denn? Das ist doch das spannende Miteinander. Was heißt das denn, wenn wir Gottesdienste miteinander feiern? Ja, dass die Liebe dort Gestalt gewinnt. Oder was heißt es, wenn wir Gottesdienste feiern, dass andere, die hier reinkommen, daran hören, lasst euch versöhnen mit Gott. Oder was heißt es denn, dass wir als Wiesbadener Gemeinde so gesandt sind, wie Jesus gesandt ist? Wir können natürlich sofort sagen, ja, richtig, aber was bedeutet es? Und da kommt der spannende Punkt sozusagen, wo sich dann die Liebe erweist und die Gegenwart Gottes, wenn wir beginnen zu ringen, was bedeutet das für uns konkret? Ja, was hören wir von Gott? Was nehmen wir wahr von Gott? Was für Schwerpunkte sehen wir? Ja, was von Gottes Wort spricht vielleicht viele von uns an? Ja, wo sind viele im Blick auf unsere Gesellschaft an Punkten, wo sie sagen, da haben wir eine Aufgabe, da haben wir eine Herausforderung. Das ist das Spannende, wenn wir miteinander sozusagen erringen, wo ist unser Platz und was bedeutet er in Gottes Geschichte. Drum das Letzte. Diese Predigt war ein Versuch, Gottes Geschichte von Anfang bis zum Ende, von Schöpfung bis zur Erlösung zu skizzieren. Mit all den Mittendrins, die wir persönlich haben. Und da steckt eine tiefe Frage drin, nämlich welche Rolle wollen wir in Gottes Geschichte spielen? Ganz persönlich oder eben auch als Gemeinde? Und der Herr segne euch und uns, gute Antworten drauf zu finden. Amen.